Ja, das waren jetzt das Team in Aktion und es klingt auch schon ganz spannend. Allerdings, Dietrich, ich muss gestehen, also mir sind die zwei Herren jetzt richtig nah, aber ich weiß, es sind zwei Geschichten, wo die auftreten und ich weiß jetzt so viel von dir, du hast mit den kurzen Geschichten angefangen zu schreiben und hast dir aber während deines Schullebens als Lehrer immer wieder gedacht, soll mal einer über die Schule schreiben. Und dein erster Krimi war über die Schule, spielt in der Schule. Und der ist erstmal in Stuttgart rausgekommen. Und dann kamen diese zwei anderen Krimis im Silberburg Verlag. Wie ist denn das da denn so, wie ist denn das so passiert? Also erstmal, das hast du ja schon lange immer gedacht mit dem Schulkrimi.
Ja, man schickt einfach dann Manuskript an verschiedene Verlage und dann nimmt es ein Verlag und ist man froh, dass man es
Also
untergebracht hat.
bekam also der Schulkrimi raus? Wie hat er sich so?
Das war nicht so überwältigend. Also, ich würde einfach mal sagen,
Es war einfach der
der
erste
wurde,
Schritt.
ja, aber der wurde auch nicht so gut vermarktet.
Die haben einfach nur nicht kapiert,
Ja.
dass Lokalkrimis interessant sind und dass jeder Mensch in die Schule gegangen ist und das durchaus interessant sein kann, was da so passiert. Dann hast du diese anderen Krimis jetzt beim Silberburg Verlag. Und wie ist denn der Gang der Dinge gewesen von der Schule?
Von der Schule zur Wirtschaft und zu Banken. Ja, das hängt natürlich mit der Wirtschaftskrise 2008 zusammen. Und ich habe dann im Dezember 2008 in einer spanischen Zeitung eben einen Bericht gelesen über den Madoff-Skandal an der Wall Street. Die ganze Geschichte wurde in der spanischen Presse viel ausführlicher behandelt, weil eben spanische Banken da sehr viel Geld versenkt hatten. Und das hat mich einfach interessiert und so kam ich dann auf das Thema.
Das heißt, das Börsenfeuer, das war jetzt der erste von den
Ja,
beiden.
das ist der erste von den beiden, ja.
Und was ist denn da von der Schule nur übrig
Nix,
geblieben?
gar
Nix.
nichts. Schule ist dann abgeschlossen. Ich war dann auch pensioniert und hat es mich nicht mehr interessiert.
Und aber der pensionierte Lehrer, der ist noch da.
Ja, klar.
Und den Kupfer, den hast du denn im Börsenfeuer kennengelernt,
Nein,
oder?
den hatte ich auch schon im ersten Roman, ja.
Okay, das heißt, es ist eine Figur, die dir denn doch ans Herz gewachsen ist und dann hast du seinen weiteren Taten zugeguckt.
Man kennt ihn halt und dann macht man mit ihm weiter, sonst müsste man einen neuen konstruieren. Ich habe den Kupfer dann auch in diesem Kunstfälscher-Roman drin, ja. Bloß den OW habe ich dort nicht, der hätte einfach nicht mehr reingepasst.
Das heißt, das erste war das Börsenfeuer
Ja.
und da hast du den Silberburg Verlag angesprochen.
Ja.
Und der zweite, der jetzt rauskam vor
Der heißt Sozeronen, der kam auch beim Silberburg Verlag raus, ja.
Und worum geht's da?
Ja, im Börsenfeuer waren zwei Frauen übrig geblieben und ein ganzer Haufen Geld. Und dann gab es ja noch den Kupfer und den OW. Und dann konnte man weitermachen. Und dann habe ich einfach die beiden Frauen nach Stuttgart geschickt, wo sie ihr Glück zu machen versuchen. Ja.
Oh je.
Die versuchen also als Unternehmerin im Immobilienhandel dann Fuß zu fassen und erfolgreich zu sein. Und das geht aber natürlich schief, wie der Titel Sozeronen ja andeutet.
Oh je. Das klingt aber traurig.
Ja. Es spielt aber nicht alles in Stuttgart, sondern die ganze Geschichte geht im Bregenzer Wald los. Da fließt eine Leseerlebnis ein. Ich lese sehr viel Engländer, unter anderem den Ian McEwan, und der hat in seinem Roman Amsterdam also eine Szene, die mich sehr beeindruckt hat. Da geht ein Wanderer durch den Lake District und wird von Ferne Zeuge eines Verbrechens. Der greift aber nicht ein, weil er also andere Sachen im Kopf hat und macht sich damit schuldig. Ja. Was mich aber interessiert hat, war, so eine Beobachtungsszene zu schreiben. Gebirge, irgendjemand beobachtet, wie ein Verbrechen passiert. Und das ist der Anfang von Sozeronen, da möchte ich gern ein Stück draus vorlesen. Es handelt sich um zwei Wanderer, Schwaben, einer aus Stuttgart, einer aus Böblingen, bisschen spießig, die also da rumwandern, Riesenrucksäcke. Bregenzer Wald sind sie auf 1100 Meter Höhe oder so, aber sie haben also Rucksäcke auf, als würden sie also auf 3000 Meter Höhe biwakieren. Und das Wetter kippt und sie versuchen von einem Berg da runter nach Schwarzenberg zu gehen, wo sie Quartier reserviert haben. Der dunkle Bergwald war still, als nach einer starken Stunde die Bäume sich lichteten und sie schon sehen konnten, wie der Waldweg sich zur Wiesenlandschaft des Bödele hin öffnete, hörten sie Motorenlärm. Zwei Autos kamen in großem Tempo heran und bremsten so schnell ab, dass man ihre Räder im Splitt schleifen hörte. Die Motoren wurden abgestellt. Dann war wieder Ruhe. Keine Minute später blieb Johann plötzlich stehen und hielt Rudolf fest.
»Psst, hast du das auch gehört?«
»Nee, nix. Ein Hilferuf. Es war Feierfrau.« Sie lauschten. Und nun hörten es beide ganz deutlich. Eine Frau schrie mehrmals so laut, dass sie ihre Stimme fast überschlug. Sie kreischte um Hilfe. Dann brach ihr Ruf mitten im Wort ab. Dann hörte man sie wieder. »Hilfe! Hilfe!« Johann nahm seine Stöcke auf und rannte los, so schnell er noch konnte, wobei sein Rucksack im Rhythmus seiner Schritte klapperte und sein Fernglas ihm gegen das Brustbein schlug. Rudolf lief etwas langsamer hinterher, in größer werdendem Abstand, bis Johann stoppte und ihm durch Handzeichen zu verstehen gab, er solle stehen bleiben und jedes Geräusch vermeiden. Dann stand er geduckt da und schaute durch sein Fernglas wie ein Jäger im Hochgebirge kurz vor dem Schuss auf ein Stück Wild. Rudolf trat leise an seine Seite. Und nun konnte auch er das Geschehen verfolgen. Mit bloßen Augen, er keuchte laut.
»Jetzt schnauft er so laut«, zischte ihn Johann an.
Zwischen den Baumstämmen hindurch sahen sie vor dem helleren Hintergrund der Wiesen einen großen blauen Geländewagen und einen schwarzen Passat stehen. Dazwischen spielte sich ein Handgemenge ab.
»Was ist denn da los?«
flüsterte Johann mit dem Fernglas vor den Augen. »Ich weiß nicht«, antwortete Rudolf. Dabei war die Lage klar. Drei maskierte Männer in Polizeiuniformen kämpften mit einer Frau, die ein Kostüm trug, und einem Mann im dunklen Anzug. Johann stutzte.
»Was sind denn die für komische Gesichter? Fasnetzmaske aus Plastik. Die sind nicht von der Polizei.«
Zwei von ihnen hielten den Mann fest, der sich heftig zur Wehr setzte, indem er sich wand und wild um sich trat. Als der eine Gegner ihn von hinten umklammern konnte, versetzte ihm der andere rechts, links, rechts drei Faustschläge ins Gesicht. »Aua«, kam es von Rudolf. Dann kriegte einer ein Bein des angeschlagenen Mannes zu fassen und sie zerrten ihn aus dem Blickfeld der beiden Beobachter. Ein schlanker, hochgewachsener Mann, der eine Mickey-Maus-Maske trug, hielt die Frau von hinten umfasst und versuchte, ihr den Mund zuzuhalten. Es fehlte ihr die Kraft, sich aus seiner Umklammerung zu lösen. Sie wand sich hin und her und versuchte, ihm rückwärts ins Gesicht zu greifen. Er konnte sich dem Griff nicht ganz entziehen. Seine Mütze fiel auf den Boden. Man sah sein langes, schwarzes Haar. Immer wieder gelang es ihm, mit der Hand ihre Schreie zu ersticken. Dann schrie er auf. Sie musste ihn gebissen haben. Einen kleinen Moment hielt er sie nur mit einem Arm und betrachtete seine Hand. In diesem Moment schaffte sie es, nach hinten zu greifen und ihm seine Maske herunterzureißen. Er ließ sie los und bückte sich nach seiner Maske, wobei sein fast schulterlanges Haar sein Gesicht wie einen Vorhang verdeckte. Die Frau wandte sich kurz nach ihm um und humpelte zur Straße hin. Er setzte seine Maske wieder auf, holte sie ein, zerrte sie zurück und stieß sie zu Boden. Im selben Moment machte sich einer der anderen an den Rädern des Passats zu schaffen. Man hörte es zischen.
»Der macht die Reife, he«, flüsterte Johann. »Das sind keine Feine, gang auf Zeit.«
Sie suchten am Wegrand hinter einem Baum Deckung. »Wo ist der mal?«, fragte Rudolf.
»Welcher?« »Der im Anzug, fragst du Sache.«
»Ich sehe nicht.« In diesem Moment hörten sie mehrfaches Türen schlagen, ein Motor heulte auf und sie konnten gerade noch sehen, wie der große Wagen einen Blitzstart hinlegte, sodass er Splitt spritzte. Und wieder hörten sie die Hilferufe der Frau. Rudolf griff zum Handy und alarmierte die Polizei drunten in Dornbirn. Dann folgte er Johann zum Schauplatz des Geschehens. Am Waldrand erblickten sie den Mann wieder. Er war groß und blond und trug einen Nadelstreifenanzug. Er hielt eine Buche an sich gepresst und hatte seine Wange an die Rinde geschmiegt. Man hätte es für eine seltsame Form von Zärtlichkeit halten können, hätten nicht in den letzten Sonnenstrahlen an seinen Handgelenken ein paar Handschellen geglitzert. Er war an den Baum angeschlossen. Als Johann näher ihn herantrat, sah er sofort, dass er ihm nicht helfen konnte und bemerkte seine blutigen Lippen und die dunkle Rötung auf seinen Backenknochen. Sie hatten ihm bös zugesetzt. Die Frau hatte sich inzwischen aufgerappelt und trat auf sie zu. Sie hinkte. Ein Absatz ihrer hochhackigen Schuhe war abgebrochen und ihr rechtes Knie blutete aus einer Schürfwunde. »Helfen Sie uns, bitte helfen Sie uns«, flehte sie mit Tränen in den Augen. »Was ist passiert?«, fragte Johann, als hätte er es nicht selbst beobachtet. Der Anblick der hübschen Frau in stark zerzaustem Zustand verwirrte ihn. Er wusste nicht, was er sonst hätte sagen können. »Wir sind überfallen worden, einfach überfallen worden«, bestätigte sie, was er ohnehin wusste, und gab ihm damit seine Selbstsicherheit zurück. »Beruhige Sie sich, wir haben schon die Polizei alarmiert«, sagte er gönnerhaft. »Nein, nicht die Polizei, bitte nicht!« »Warum?« Keine Antwort. Johann sah sich nach seinem Kameraden um. Rudolf stand schräg hinter ihm, hatte seine Kamera gezückt und schoss ein Foto nach dem anderen. »Sag mal, du hast Nerven«, sagte Johann zu ihm. »Wolltest du nichts Besseres als Bildle machen? Das hätt vorher machen sollen, du Dackel.« Rudolf ließ sich nicht abhalten. »Bloß nur eins oder zwei. Weißt, wenn wir keine Bilder haben, dann glaubt uns das daheim wieder keiner.«
Meine Güte, war das spannend. Also ich habe richtig Appetit gekriegt.
Ja.
Ich habe schon richtig gedacht, meine Güte, du hast wirklich eine gute Art, an Orten was passieren zu lassen, wo man es nicht so, ja, wo es spannend ist, wo man so mitguckt.
Ja, wo man es vielleicht auch nicht erwartet.
Genau. Also diese beiden Bücher von dir kann man über den Silberburg Verlag beziehen, beziehungsweise hier in jeder Buchhandlung kriegen.
Ja.
Börsenfeuer und wie?
Und So zerronnen.
Und was ist mit dem Schulkrimi?
Der Schulkrimi ist eigentlich vergriffen. Im Internet kann man ihn noch bekommen.
Aha.
Der heißt Und nebenbei ein toter Lehrer.
Oh, das klingt doch gut. Das wäre doch was für viele, die irgendwie Schnauze voll haben von der Schule.
Ja, das hatte ich gehofft, aber ich glaube, das sind bloß 1200 Stück verkauft worden. Also das war nicht so der große Erfolg.
Vielleicht kommt es noch. Wir sind schon ziemlich am Ende von unserer Gästestunde. Ich hatte hier heute zu Gast Dietrich Weichold. Jetzt, ich sehe dich zwar, habe dich schon ab und zu gesehen beim Autorentreff in Tübingen. Wohnst du hier in Tübingen eigentlich?
Ich wohne in Entringen
draußen. In Entringen, ja. Okay. Also, Dietrich Weichold schreibt Kriminalromane. Mal gucken, was er noch alles macht. Was wir noch alles von ihm hören werden. Also wie gesagt, eine Fälschergeschichte ist in der Mache. Das wird dann als nächstes kommen. Ich bedanke mich vielmals bei dir.
Ich bedanke mich ganz herzlich für die Gelegenheit, hier aufzutreten.
Ich fand es auch sehr spannend. Hat viel Spaß gemacht, das zu hören.
Danke.
Ja, Luna, wir sind hier langsam auch soweit, uns zu verabschieden.
Ja, das Interview gibt es nachzuhören auf unserem Blog mit Podcast-Funktion lokalmagazin.wüste-welle.de.
Sobald du es geschnitten hast.
Richtig.
Und sobald der Text da ist, haben heute nämlich viel vor, weil wir doch unsere Big Band heute Abend haben. Wann ist es? 20.30 Uhr im Sudhaus. Wüste Welle Big Band. Bis dahin gibt es noch viele Vorbereitungen und ich hier bin die Elvira Stecher. Ich habe das Interview gemacht und bin sehr froh, dass die Luna mich immer mit der Technik unterstützt. Und ja, Wiederholung gibt es morgen von 6 bis 8, 5 bis 7.
Richtig, 6 bis 8, 5 bis 7 ist die Wiederholung von unserer Montagssendung.
Okay.
Also morgen früh gibt es am Samstag zwischen 6 und 8.
Das war's vom Lokalmagazin auf der Wüstenwelle auf 96,6 und viel Spaß noch.